Es ist Sommerzeit. Und
ihr? Wohin fahrt ihr? Stell dir vor, es gibt ja manchmal jetzt in den Radios irgendwelche Aktionen, da ruft irgendein Reporter bei jemandem an, packen Sie Ihre Koffer, Sie haben gewonnen, wir fliegen sofort los. Stell dir vor, du gewinnst, aber dein Reiseziel ist etwas ganz Besonderes. Du darfst als nächster Mensch auf den Mond fliegen. Du freust dich riesig darüber und dann überlegst du dir, was soll ich denn da oben eigentlich machen? Was kann man auf dem Mond machen? Ich hätte zwei gute Vorschläge. Du könntest Steine sammeln. Du könntest schöne Fotos von der Erde machen. Ian Shepard war einer von bisher 12 Menschen, die einen Fuß auf den Mond setzten. Er war Teil der Besatzung von Apollo 14. Und wisst ihr, was er auf dem Mond gemacht hat? Er hat Golf gespielt. Er hat es wirklich geschafft, einen Golfschläger und Golfbälle in das Raumschiff zu schmuggeln, irgendwie getarnt als irgendwelche Geräte. Und als er dann auf dem Mond war, hat er sie am 6.2.1971 ausgepackt und hat Golf gespielt. Das war nicht so einfach in dem Raumanzug, weil da ist man nicht so beweglich wie auf dem Golfplatz. Aber nach ein paar Versuchen hat er es wirklich geschafft und er hat den Ball getroffen. Und der Ball flog ewig, hat er gesagt. Nein, er flog ungefähr schätzungsweise 400 Meter weit. Und der Ball liegt heute noch da, er ist mittlerweile wieder zurück, kurz darauf zurückgekommen und hat ordentlich Ärger gekriegt wegen dieser Sache. Wir haben ja in den Ferien freie Predigtthemen und heute möchte ich die letzte Woche begangene Predigt über die Himmelfahrt Jesu fortführen. Ich habe das vielleicht ein bisschen schlecht kommuniziert, Matthias. Es geht nicht um die Wiederkunft Jesu, sondern es geht um die Himmelfahrt Jesu und um die Auswirkungen, die die Himmelfahrt Jesu insbesondere auch für uns, aber auch für alle Menschen hat. Es geht also um die Frage, was macht Jesus nicht auf dem Mond, sondern was macht Jesus jetzt im Himmel? Was hat er getan, was tut er jetzt und was wird er zukünftig tun? Und das möchte ich heute mit euch anschauen. Und ich habe die gleiche Bibelstelle ausgesucht wie du, die ich am Anfang lesen möchte. Das mache ich jetzt auch noch mal. Schlag doch Apostelgeschichte 1 auf in euren Bibeln und ich lese ab Vers 1 bis 11. Als Grundlage für diesen Predigttext, ich werde diesen Text nicht auslegen, weil ich keine Auslegungspredigt habe, sondern eine Themenpredigt und werde dann aber verschiedene Punkte aufgreifen. Apostelgeschichte 1, Vers 1, da schreibt Lukas: Lieber Theophilus, den ersten Bericht habe ich gegeben von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis an den Tag, an dem er aufgenommen wurde, also die Himmelfahrt. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die er, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, auf eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ich möchte noch mal mit uns beten. Vater, wir danken dir für den Bericht in der Apostelgeschichte über die Himmelfahrt Jesu. Wir wollen uns heute darüber Gedanken machen, welche Bedeutung das hat, welche Auswirkungen das hat, insbesondere auch für uns und für die Menschen. Wir bitten dich, Herr, dass wir Gnade haben, die Wahrheiten in deinem Wort zu verstehen und dann aber auch Konsequenzen und ja, für unser eigenes Leben zu ziehen und das auf unser Leben anzuwenden. Bitte gib Gnade, Herr, zum Reden und zum Hören und dass der Herr dadurch verherrlicht wird. Amen. Ja, letzte Woche hatten wir uns bereits mit der Tatsache der Himmelfahrt beschäftigt. 40 Tage nach der Auferstehung traf sich der Herr mit seinen Jüngern in Bethanien und er wurde dort sichtbar in den Himmel aufgenommen. Diese Tatsache wurde von vielen Augenzeugen bestätigt, also auch die, von denen wir eben hier gelesen haben. Und wenn wir von der Himmelfahrt Jesu sprechen, dann meinen wir damit, dass Jesus zu Gott, seinem Vater, in den Himmel aufgefahren ist und dort seinen Platz eingenommen hat. Nach dem Erlösungswerk durch Tod und Kreuz und Auferstehung kehrte er in die himmlische Herrlichkeit zurück und er setzte sich dort zur Rechten Gottes. Das bedeutet, dass er als Herr aller Herren und König aller Könige die höchste Macht und Ehrenstellung innehat. Heute wollen wir mal sehen oder möchte ich mit euch mal anschauen, was macht denn der Herr eigentlich jetzt dort im Himmel? Und ich habe insgesamt 7 Punkte ausgesucht, die Jesus entweder bereits getan hat, tun wird oder momentan tut. Wenn ihr denkt, 7 Punkte sind aber viel, dann seid froh, dass nicht Wayne Mack da ist. Er hat in der Regel 30 bis 50 Punkte und von daher könnt ihr ganz entspannt sein. Ja, das Erste, was Jesus getan hat, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, eine quasi unmittelbare Auswirkung der Himmelfahrt, war die Sendung des Heiligen Geistes. 10 Tage nach seiner Himmelfahrt sandte Jesus den Heiligen Geist auf die Erde. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen wir, als Petrus seinen Zuhörern das erklärt, was da passiert ist. Apostelgeschichte 2, 33, da Jesus nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Damals in Jerusalem war an einem Tag richtig etwas los. Das Kommen des Heiligen Geistes war ein sichtbares und ein hörbares Ereignis. Und die Leute, die da waren auf dem Fest, die haben das irgendwie mitbekommen. Die haben das gehört, die haben das gesehen und die strömten zusammen und wunderten sich, was ist denn eigentlich hier passiert? Und sie konnten es ja nicht wissen. Und deshalb erklärt Petrus es ihnen und er sagt ihnen, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist von den Toten auferstanden, der ist aufgefahren in den Himmel und jetzt hat er den Heiligen Geist gesandt, der verheißen ist. Das, was ihr hört und seht, ist die Sendung des Heiligen Geistes, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Lukas macht dadurch im Grunde 2 Dinge deutlich. Erstens, das Kommen des Heiligen Geistes beweist, dass Jesus der Messias ist und dass er nun sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und zweitens, das Kommen des Heiligen Geistes ist eine direkte Folge des vollbrachten Erlösungswerkes Jesu, der nun im Himmel ist und seinen Heiligen Geist gesandt hat. Und übrigens erklärt auch der Apostel Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 7, Vers 39, dass der Heilige Geist erst nach der Verherrlichung Jesu kommen wird. Jesus sagte, oder Johannes sagte von Jesus, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht da. Warum war er noch nicht da? Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also die Verherrlichung Jesu, die Himmelfahrt Jesu, war Voraussetzung für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Herr Jesus selbst hatte das Kommen des Heiligen Geistes nach seiner Himmelfahrt auch selbst angekündigt. Im Johannesevangelium Kapitel 16, ab Vers 5 lesen wir, da sagt Jesus: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wir sehen also, dass Pfingsten niemals stattgefunden hätte, dass der Heilige Geist niemals gekommen wäre, wenn Jesus nicht in den Himmel aufgenommen worden wäre. Himmelfahrt und Pfingsten ist aufs engste miteinander verknüpft. Was bedeutet das für uns als Gläubige? Ich denke, wir werden jetzt in der Sommerpause ja die Vorträge über den Heiligen Geist hier in der Bibelstunde zentral hören, jeden Dienstag. Da wird natürlich viel mehr gesagt. Ich möchte nur ein paar Punkte herausgreifen. Was ist das Gute oder das Positive des Kommens des Heiligen Geistes? Das erste Gute, und das hat Jesus hier gesagt und das haben wir auch gelesen, der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Jesus konnte damals, als er auf der Erde war, immer nur an einer Stelle sein. War er in Jerusalem, dann konnte er nicht gleichzeitig in Bethanien sein. Aber der Heilige Geist ist bei jedem Gläubigen gegenwärtig. Das ist doch wunderbar, oder? Der Heilige Geist macht zudem deutlich, dass wir Gott gehören, dass wir Gottes Eigentum sind. Wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist, wenn du an den Herrn Jesus gläubig geworden bist und den Heiligen Geist empfangen hast, dann ist der Heilige Geist wie ein Siegel auf dir, das deutlich macht, dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau gehört dem Herrn Jesus. Und ein weiteres, der Heilige Geist gibt Kraft zum Zeugendienst. Genau deshalb sollten die Jünger warten in Jerusalem. Jesus sagte, wartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Er wird euch ausrüsten mit Kraft und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem bis ans Ende der Erde. Also die erste Auswirkung der Himmelfahrt Jesu, das erste, was Jesus getan hat, ist die Sendung des Heiligen Geistes. Verbunden mit der Innewohnung des Geistes in den Gläubigen. Und das ist nur möglich, weil der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat und in den Himmel aufgefahren ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Das Zweite. Jesus ist nun als der erhöhte Herr das Haupt der Gemeinde. Das ist etwas eigenartig vielleicht, weil Jesus ist ja im Himmel, die Gemeinde ist hier auf der Erde, sitzt hier schön ordentlich und hört der Predigt zu, aber trotzdem ist Jesus das Haupt der Gemeinde. Jesus ist unser Haupt. Was bedeutet das? Lasst uns erst mal lesen im Epheserbrief, Kapitel 1, Abvers 20. Da schreibt Paulus: Mit ihr, mit dieser Kraft hat er, also Gott, an Jesus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich hoffe, ihr habt das noch in Erinnerung, was Paulus hier am Anfang gesagt und geschrieben hat. Jesus ist die höchste Person des Universums. Es gibt keinen, der höher ist als er. Es gibt keinen, der mächtiger ist als er. Jesus, heute und für immer, ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und keiner ist ihm gleich. Das ist die eine Seite. Jesus ist der Herr und der Weltenherrscher. Und dann sagt Paulus, dieser Jesus ist gleichzeitig das Haupt der Gemeinde. Und das ist doch wunderbar zu wissen, dass der Höchste, der Herr aller Herren, das Haupt der Gemeinde ist. Die Gemeinde ist der Leib, Jesus ist der Kopf, das Haupt, und die beiden sind natürlich aufs Engste miteinander verbunden. Das ist natürlich eine Bildsprache, wodurch Paulus deutlich machen möchte, eine Wahrheit, wie verbunden der Herr mit der Gemeinde ist. Wenn wir dann den Epheserbrief weiterlesen, dann erklärt Paulus, was das Haupt Jesus so alles für die Gemeinde getan hat und auch noch tut. Denken wir zum Beispiel daran, er schreibt, also das ist alles dann im Kapitel 5, Christus hat die Gemeinde gerettet. Er hat sich für die Gemeinde hingegeben. Er hat sie gereinigt. Er bereitet sich eine herrliche Gemeinde. Ohne Flecken und Runzeln, sondern sie soll herrlich und untadelig sein. Christus nährt und pflegt die Gemeinde. Und das sind alles Dinge, die er auch heute als der erhöhte Herr tut, beziehungsweise durch sein Erlösungswerk getan hat. Mein Kopf, mein Haupt, kümmert sich nicht nur um sich selbst, sondern mein Kopf, oder also mein, ja, ich habe Interesse, dass es meinem Körper, meinem Leib gut geht, oder? Stell dir vor, da macht sich so ein komisches Geräusch in meinem Magen bemerkbar. Der Magen meldet sich zu Wort und sagt, ich brauche mal wieder was richtig Gutes zu essen. Und dann wird der Kopf sagen, na gut, ihr lieben Füße, dann geht doch mal zum Kühlschrank und hol dem Stefan was, damit es ihm wieder gut geht. Ja, das ist jetzt ein schwaches Beispiel. Aber der Herr Jesus möchte, dass seine Gemeinde, dass wir als seine Gemeinde, ja, ihm immer ähnlicher werden. Dass wir umgestaltet werden. Dass wir etwas sein zu seiner Herrlichkeit, zu seinem Lob. Ohne Flecken und Runzeln, also dass die Sünde und all das Böse, das in uns ist, abgelegt wird und dass wir etwas sein dürfen zur Verherrlichung Gottes. Und das ist etwas, was der Herr heute tut. Und ich finde, es ist eine wunderbare Aussage, das zu wissen, der im Regiment sitzt, der sein Leben gegeben hat für die Gemeinde, ist heute immer noch am Werk in der Gemeinde, in uns, in den Gläubigen, um uns umgestalten, uns zu verändern. Und übrigens hat diese Sache auch eine andere Seite. Ich habe jetzt so schön davon berichtet, welche wunderbaren Dinge der Herr tut. Paulus sagt auch, was die Gemeinde tut. Er sagt, die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Es hat natürlich nicht nur Dinge, wo wir immer empfangen, sondern diese Tatsache, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, die Gemeinde ordnet sich dem Herrn unter. Schauen wir zum dritten Punkt. Was macht der Herr im Himmel noch? Die Antwort lautet, er bereitet uns eine Wohnung. Also das Dritte, was der Herr Jesus im Himmel in der Herrlichkeit tut, er bereitet uns eine Wohnung. Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr auch seid, wo ich bin. Ich finde, das ist eine der wunderbarsten Segnungen des Evangeliums, dass wir als Gläubige die Ewigkeit bei Christus, bei Gott verbringen dürfen. Ich muss an dieser Stelle, als ich mich vorbereitet habe, an unseren lieben Bruder Johannes denken. Johannes ist ja mittlerweile in seinem 92. Lebensjahr und er sehnt sich so sehr darauf, zum Herrn zu gehen. Aber jetzt ist er, oder letzte Woche war er zumindest im Krankenhaus, und dann sitzt er auf seinem Bett, zeigt nach oben, die Schwester steht neben ihm und erklärt ihr, meine Heimat ist im Himmel und ich freue mich darauf, wenn ich endlich in dem Himmel sein kann. Und ich glaube, das geht euch, gerade wenn man krank ist, allen so, ne? Dass man sagt, der Herr hat mir eine Heimat bereitet und da werde ich einmal hingehen. Das ist doch ein wunderbarer Trost. Und gerade am Johannes kriegt man das auch immer wieder mit. Aber warum kann er sich denn so sicher sein, dass er einmal da in diese Herrlichkeit eingehen wird? Weil er so ein frommer Kerl ist? Weil er sein ganzes Leben ordentlich gelebt hat? Nein, es gibt nur eine Grundlage dafür, weil Jesus ihm den Weg bereitet hat. Und Jesus hat ihm nicht nur den Weg bereitet, indem er ihm vorausgegangen ist und eine Wohnung bereitet, sondern er hat ihm den Weg bereitet, weil er hier auf der Erde am Kreuz sein Sündenproblem gelöst hat und mein Sündenproblem gelöst hat. Weil er für meine und für seine und für eure Schuld am Kreuz gestorben ist. Keiner von uns könnte so, wie er ist, vor den heiligen Gott in die Herrlichkeit treten. Das würden wir nicht aushalten. Ich war, kurz nachdem ich gläubig wurde, war ich mal auf einer Hochzeit spontan eingeladen. Das heißt, ich kam gerade zum Glauben, da war eine Hochzeit in der Gemeinde und ich dachte, ach, ich gehe mal in den Gottesdienst und bin einfach bei der Trauung dabei. Und dann sagten die, das Brautpaar und alle, die jetzt hier sind, die können dann nachher zur Feier kommen. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin nach Hause gefahren und habe mir was Schickes angezogen und bin wiedergekommen. Weil ich wusste, so wie ich da aussehe, ich bin halt in meinen Jeans dann damals da zur Hochzeit gegangen, so wie ich aussehe, kann ich nicht zu dieser Feier gehen. Und genauso ist es für uns auch. Keiner von uns kann so, wie er ist, in die himmlische Herrlichkeit eingehen. Wir brauchen im Grunde neue Kleider, beziehungsweise wir brauchen ein neues Herz. Wir müssen gereinigt und gewaschen werden, damit wir, so wie es hier Paulus auch gesagt hat, als Heilige und Untadelige vor den Herrn stehen können. Aber das ist nicht unser Werk und unser Verdienst, sondern es ist das, was der Herr getan hat. Warum werden wir in die Herrlichkeit eingehen? Ein Lied trifft es, sagt es wunderbar oder drückt es wunderbar aus. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weißt du warum? Weil Christus gekämpft und geblutet darum. Das ist der Grund. Und es ist schön, wenn wir dann in den Himmel eingehen werden, in diese Herrlichkeit, dann werden wir umgestaltet, dann werden wir auch viele Dinge hier zurücklassen. Zahnschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, alle Schmerzen, Tod, all das wird es nicht mehr geben. Und das Schöne ist auch, es wird auch keine Sünde mehr geben. Weil der Herr Jesus das getan hat. Ich möchte euch noch eine Anekdote erzählen. Wir wollten mit unseren Wanderfreunden ins Paradies. Paradies, Hotel am Paradies in Jena. Also da wollten wir eigentlich hin. Die Zimmer im Paradies waren zuvor gebucht und von einigen auch bezahlt. Und als wir dann hinkamen, druckste der Mann an der Rezeption etwas rum. Er sagte, ich habe da ein Problem. Das Paradies ist pleite. Aber Es gibt ja eine Nachfolgegesellschaft und ich kann Sie trösten, Sie müssen nur noch mal bezahlen und dann können Sie hier bleiben. So ungefähr lief das ab. Und meint ihr, das kann uns auch passieren, wenn wir in das Paradies gehen, das der Herr Jesus vorbereitet hat, dass man dann plötzlich an der Tür steht und irgendjemand sagt, oh, tut mir leid, irgendwas habt ihr falsch verstanden, die Buchung hat nicht richtig geklappt. Der euch die Zimmer bereiten sollte, der war nicht so zuverlässig. Nein, überhaupt nicht. Der Herr, der Höchste, der Himmel und Erde geschaffen hat und der jetzt die allerhöchste Macht im Himmel und auf Erden hat, der hat uns die Wohnung bereitet. Und da wird es nicht so gehen, dass wir dann vor verschlossener Tür stehen, wenn wir durch den Herrn Jesus dahin gekommen sind. Dann haben wir auch die Herrlichkeit. Also das dritte, Jesus bereitet uns eine Wohnung im Himmel. Das vierte, Jesus ist nicht nur König und Weltenherrscher, sondern er ist auch Priester. Und wir lesen besonders im Hebräerbrief davon, dass Jesus einen Priesterdienst auch jetzt immer noch im Himmel ausübt. Zum Beispiel im vierten Kapitel. Weil wir denn, ab Vers 14, weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und im Kapitel 7, Vers 25, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Ich glaube, es ist immer wieder gut, wenn wir uns diese Tatsachen vor Augen halten. Immer wieder betonen wir, und wir können das nicht oft genug tun, dass Jesus ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Er hat sein Blut vergossen. Er ist der Heiland und Erlöser. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Und jetzt sitzt er nicht irgendwo, sondern er sitzt an der allerhöchsten Stelle im Universum. Er sitzt im Thronsaal Gottes bei seinem Vater. Und er sitzt da als das Lamm Gottes, als der, der sein Leben für uns gegeben hat. Was wäre, wenn wir, wie sage ich das, was wäre, wenn wir bei unserer Bekehrung alle unsere Sünden vergeben bekämen, was wir ja bekommen, aber dann nicht mehr sündigen dürften? Wann hast du dich bekehrt? Ich habe mich vor über 35 Jahren bekehrt und war damals richtig guten Mutes. Ich dachte, ich gebe jetzt mein Leben Jesu und ab sofort lebe ich mein Leben zur Ehre Gottes. Und ich hatte damals noch nicht viel Selbsterkenntnis oder Sündenerkenntnis. Ich dachte, ach, ich bin schon ein ganz guter Kerl und ja, jetzt sind ja auch meine wenigen Sünden vergeben und ja, jetzt geht es weiter. Wenn ich nach der Bekehrung nicht mehr, oder wenn meine Sünden nach der Bekehrung nicht mehr vergeben werden könnten, dann wäre ich der hoffnungsloseste Mensch, den ihr euch vorstellen könnt. Ich hätte keinerlei Hoffnung, weil ich habe nicht nur einmal versehentlich gesündigt nach meiner Bekehrung, ich tue es leider immer wieder. Und heute merke ich das mehr denn je, ich bin mir mehr darüber bewusst, wie schlecht ich bin und wie unvollkommen und wie sündhaft ich bin und wie oft ich die Gebote Gottes übertrete, beziehungsweise das, was ich tun soll, nicht tue. Und habt ihr gelesen, was hier steht? Dass Christus, unser Erlöser, im Himmel in der Herrlichkeit ist und für uns eintritt. Er hat, ich will es mal so sagen, Verständnis für unsere Schwachheit. Er tritt für uns ein. Das heißt nicht, dass er ein neues Opfer bringen muss, weil wir ja nochmal gesündigt haben. Er hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht. Und dieses Opfer genügt für unsere vergangenen Sünden, für unsere heutigen und auch für unsere zukünftigen. Es muss kein weiteres Opfer gebracht werden. Jesus hat dafür bezahlt. Das soll uns nicht dazu führen, dass wir Sünder auf die leichte Schulter nehmen, dass wir sagen, ach, wir können ja leben, wie wir wollen. Der Herr hat ja unsere Sünde bezahlt. Nein, es ist klar, dass wir zu seiner Ehre leben sollen. Aber wenn wir einmal sündigen, dann kommt es doch oft vor, dass wir uns selbst anklagen, oder? Vielleicht nicht mal der Teufel, der uns anklagt. Ich klage mich selbst an. Wie konnte mir das wieder passieren? Und ich kann manchmal darüber verzweifeln, dass ich immer wieder in die gleiche Sünde hineintappe. Und wie tröstlich ist es dann zu wissen, da ist jemand, der für uns eintritt. Was kann ich denn darauf antworten? Was kann ich mir selbst antworten, wenn ich sage, wie konnte mir das wieder passieren? Es besteht ja keine Hoffnung für mich. Was soll ich denn dazu sagen? Die Antwort gibt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja noch mehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Da fasst Paulus das wunderbar zusammen, welchen Priesterdienst der Herr Jesus heute im Himmel für uns hat. Und ich finde, das ist so tröstlich. Der Höchste, der in den Himmel aufgefahren ist, der zur Rechten Gottes sitzt, tritt für uns ein. Das ist Gnade. Kommen wir zum fünften Punkt. Nachdem wir bereits vier Tätigkeiten Jesu aus der Vergangenheit bzw. Gegenwart betrachtet haben, so betreffen die nächsten beiden die Zukunft. Aus der Tatsache, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist, folgt nach der Schrift die Wiederkunft Jesu. Und so ganz haben wir doch nicht aneinander vorbeigeredet, Matthias. Ich habe natürlich von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Und das kann und darf bei dem Thema Himmelfahrt natürlich nicht fehlen. Und wir haben das schon zweimal gehört. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann standen diese beiden Engel bei den Jüngern und sie sagten ihnen, dieser Jesus, der jetzt in den Himmel aufgefahren ist, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Aber was bedeutet das, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird? Was meinen wir damit, wenn wir von der Wiederkunft Jesu sprechen? Das Erste, was wir damit meinen, ist, dass er dann seine Gemeinde, die Gläubigen, zu sich nehmen wird. Johannes 14, Vers 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Nur Jesus hat die Macht, wiederzukommen. Nur Jesus hat die Macht, die Gläubigen zu sich zu nehmen und in den Himmel mitzunehmen. Kein Mensch wird sich aufgrund seiner guten Werke den Weg in den Himmel verdienen. Nur wenn Jesus kommt und uns holt, werden wir auch in Ewigkeit bei ihm sein. Es gibt keine andere Person, die uns dort hinbringen kann. Also Maria, die leibliche Mutter Jesu, wird das nicht tun können. Sie ist auch nicht in den Himmel aufgefahren. Auch Buddha wird es nicht tun können, weil er heute irgendwo vielleicht in der Erde liegt oder verbrannt wurde. Aber er ist nicht in den Himmel aufgefahren und er wird auch nicht wiederkommen. Auch Mohammed kann das nicht. Christus allein wird wiederkommen und seine Gemeinde zu sich holen. Die Schrift lehrt, dass dann die Toten auferweckt werden, wenn Jesus wiederkommt. Paulus führt das sehr aus im 1. Thessalonischer Brief. Da waren Menschen gestorben, die ja gläubig waren, und sie fragten dann, ja, was ist denn eigentlich mit denen, die jetzt schon verstorben sind? Wir haben doch gedacht, Jesus kommt wieder, aber was ist mit denen? Und Paulus erklärt es ihnen und sagt, wir wollen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen. Also schlafen, nicht die da vielleicht eingenickt sind im Gottesdienst, sondern schlafen ist hier in dem Zusammenhang die, die bereits verstorben sind. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, er wird herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und dann werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Und dann fügt er noch hinzu, und dann tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Warst du schon mal auf einer Beerdigung, wo ein Ungläubiger gestorben oder begraben wurde, beerdigt wurde? Und wo dann zudem noch nicht mal ein Pfarrer die Beerdigung durchgeführt hat, sondern irgendein Beerdigungsredner. Ich war mal auf so einer Beerdigung und ich muss sagen, das war die schlimmste und hoffnungsloseste Sache, die man sich vorstellen kann. Da ist jemand gestorben und da ist niemand, der irgendwelche Hoffnung verbreiten kann. Wie anders ist es, wenn Gläubige heimgehen? Wenn man weiß, ja, dieser liebe Mensch ist jetzt von uns gegangen, aber er wird eingehen in die Herrlichkeit Gottes. Und wenn dann noch Gläubige zusammen sind und die Gläubigen dann diese Trauer Feier halten miteinander, dann ist natürlich Trauer da und man sagt, ja, es ist schade, dass der Bruder oder die Schwester von uns gegangen ist. Aber wir wissen eins, er oder sie geht in die Herrlichkeit ein und da ist Freude bei allem Leid, bei aller Trauer. Und das macht Paulus hier so wunderbar deutlich. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferweckt werden und die Gläubigen werden aufgenommen werden in den Himmel und beim Herrn sein alle Zeit. Das ist wunderbar, oder? Eine Folge der Himmelfahrt. Kommen wir zum sechsten Punkt. Während die Wiederkunft Jesu sehr zur Freude und zum Segen der Gläubigen sein wird, so gibt es aber auch eine andere, ja schreckliche Seite. Und zwar für die Ungläubigen. Denn der erhöhte Herr Jesus ist nicht nur der Retter der Welt, sondern auch der Weltenrichter und der Richter jedes Menschen. Jesus selbst hat gesagt im Johannesevangelium, denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selbst. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Christus hat die Welt erschaffen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Und er hat uns mit dem Ziel und mit dem Lebenssinn geschaffen, dass wir ihn hier auf der Erde repräsentieren, dass wir mit ihm leben und dass wir für ihn leben. Am Ende werden wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Wir werden für unsere Sünden Rechenschaft ablegen müssen. Und dann kann man nur sagen, wehe dem, der dann mit seinen Sünden vor dem lebendigen Gott stehen muss, der sein Sündenproblem hier auf der Erde nicht bereinigt hat, der nicht auf Christus vertraut hat. Denn was willst du dann sagen, wenn du mit deinen Sünden vor dem lebendigen Gott stehst? Und machen wir uns nichts vor. Paulus hat gesagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der Gutes tut. Sie sind alle abgewichen. Alle haben die Gebote Gottes übertreten. Und es gibt nur eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Das ist durch den Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief dann über dieses Gericht. Er sagt, denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch, die Gemeinde, bedrängen. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, gibt er Ruhe mit uns. Wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, dann wird Gott Vergeltung üben an denen, die ihn nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde mit seinen Heiligen und sich wunderbar erweise bei allen Gläubigen an jenem Tage. Denn was ich euch bezeugt habe, das habt ihr geglaubt. Jesus ist heute der Höchste im Himmel. Und er wird einmal wiederkommen als Richter der ganzen Welt. Heute wird viel Unrecht begangen in dieser Welt und vieles von diesem Unrecht wird niemals aufgedeckt werden. Und dann wird viel Unrecht begangen, vieles wird aufgedeckt, aber es wird nicht verurteilt, komischerweise. Du kannst heute so viel Verbrechen begehen, es dauert manchmal lange, bis du erstmal ins Gefängnis kommst. Es wird manchmal großzügig darüber weggesehen. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird er ein gerechtes Gericht halten. Die Wiederkunft Jesu, Trost und Freude für die Gläubigen, aber zugleich Schrecken für die Ungläubigen. Kommen wir zum letzten Punkt. Also wenn ich nur 7 Punkte habe, dann heißt es nicht, dass damit alles gesagt ist, was Jesus tut oder tun wird. Er wird sicherlich noch vieles andere tun, aber ich möchte und muss mich auf 7 Punkte beschränken. Der letzte Punkt, der erhöhte Christus sendet seine Boten aus. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. Und dieser Punkt, Christus sendet seine Boten aus, fasst eigentlich das alles zusammen, was wir bisher gesagt haben oder hängt mit allem irgendwie zusammen. Gerade wenn wir an den 6. Punkt denken, dass Jesus als Richter wiederkommt und die Menschen richten wird, dann hängt die Verkündigung des Evangeliums, die Aussendung der Boten unmittelbar damit zusammen. Meinst du, viele Menschen sind sich darüber bewusst, dass sie einmal für ihr Leben Rechenschaft vor Gott ablegen müssen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen sich darüber gar nicht Gedanken machen. Und wenn mal so ein Gedanke kommt, dann wird es irgendwie zur Seite geschoben und man wird schon sagen, ach, ich bin ja doch schon ein ganz guter Mensch und ich habe ganz viel Gutes getan in meinem Leben. Und dann versucht man sich damit zu trösten. Aber die Tatsache, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass er der Herr aller Herren und Richter der Welt ist, gehört zur Verkündigung des Evangeliums. Paulus sagt, Apostelgeschichte 10, Vers 42. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Wir verkündigen ja das Evangelium, die gute Nachricht, oder? Und soll das eine gute Nachricht sein, dass Jesus wiederkommt als Richter? Nun, für viele ist es erstmal eine Schreckensbotschaft. Aber trotzdem müssen die Leute das wissen, dass sie einmal Rechenschaft für ihr Leben vor Gott ablegen müssen. Aber die gute Botschaft ist doch, dass gleichzeitig verkündigt wird, weißt du, du kannst aber dein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Wenn du dich zum Herrn bekehrst, wenn du ihm deine Sünden bekennst, wenn du glaubst, dass der Herr Jesus für deine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, was er ja auch getan hat, dann darfst du um deine Sündenvergebung wissen. Und dann darfst du wissen, dass der Herr Jesus dich nicht verurteilen wird. Und deshalb bitten wir die Menschen und deshalb verkündigen wir das Evangelium, dass die Menschen zu Gott umkehren. So wie Paulus das auch gesagt hat, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun durch sie an Christi Stadt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und das Einzige, was dich vor dem kommenden Zorn Gottes retten kann, vor dem Gericht Gottes, ist der Herr Jesus Christus, weil er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Und er ist der Einzige, ja, mit dem du das ins Reine bringen kannst, dein Leben. Bist du schon zum Herrn gekommen und hast du dein Leben dem Herrn anvertraut? Hast du dich bekehrt? Bist du umgekehrt zum Herrn? Dann können wir sagen, wir bitten an Christi Stadt, bitte tu das. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Übrigens, die Tatsache, dass wir nicht sofort nach unserer Bekehrung in den Himmel aufgenommen werden, damit wir bei ihm sein können, hat unter anderem den schlichten Grund, dass wir hier noch seine Zeugen sind. Dass wir die Botschaft des Evangeliums weitertragen und den anderen Menschen von Jesus weitersagen. Das bleibt unser Auftrag des erhöhten Herrn, bis er wiederkommt, nämlich zu verkündigen, dass er der Herr ist und dass er wiederkommt und dass er Richter sein wird, aber auch in seinem Namen die Vergebung der Sünden zu verkündigen. Und da sind wir alle gefragt und jeder wird es auf seine Art und Weise tun. Jeder, der um die Sündenvergebung in seinem eigenen Leben weiß, hat auch das Bedürfnis, das anderen weiterzusagen. Wir werden das nicht alle machen wie der Wilfried Block oder wie der Johannes. Wir alle sind unterschiedlich, aber wir alle haben doch den Wunsch, dieses Evangelium der Gnade Gottes weiterzusagen, damit noch andere Menschen gerettet werden und zum Herrn kommen. Und so bleibt der Missionsbefehl, den Jesus bei seiner Himmelfahrt zurückgelassen hat, als er sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht nun hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben jetzt einiges gehört, was der Herr Jesus bereits getan hat, was er immer noch tut und was er tun wird und zugleich natürlich dann auch gesehen, was ist unsere Aufgabe und unser Auftrag dabei. Ich möchte zum Ende kommen und sagen, die Himmelfahrt Jesu ist echt ein wichtiges Thema. Wir haben gesehen, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir haben die Bedeutung gesehen, wir haben auch die Auswirkungen gesehen. Und ich möchte das Ganze nur noch einmal zusammenfassen mit dem zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses, das manche von euch ja auch auswendig können. Da wird es nämlich in wunderbarer Weise noch einmal zusammengefasst, was der Herr Jesus getan hat. Da heißt es, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen wurde durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Amen. Wollen wir noch beten zusammen? Herr Jesus, wir ehren dich als den, der nachdem er für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, aufgefahren ist in den Himmel. Und dort sitzt du nun zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Du regierst die Welt. Du bist der Höchste und jedes Knie muss sich einmal vor dir beugen. Aber du wirst auch wiederkommen, um die Seinen zu dir zu holen, Herr, das freut uns. Und du wirst die Welt gerecht richten. Und so beten wir dich an als den lebendigen Gott und Herrn, der würdig ist, Ruhm, Ehre und Anbetung zu empfangen. Nicht nur heute, sondern in aller Ewigkeit von allen Geschöpfen. Dir gebührt Ruhm, Ehre, Macht und Anbetung. Und zugleich beten wir für uns, dass du uns hilfst, deine Botschaft, die Heilsbotschaft weiterzutragen, den Menschen die Wahrheit zu sagen, damit noch viele die Wahrheit hören und auch zu dir umkehren. Dazu schenk uns jedem Gnade, Herr, dass wir deine Zeugen sein können und zu deiner Ehre leben. Amen.